Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Familienunternehmen. Wir kennen es alle. Familienunternehmen stehen für langfristiges Denken und für unternehmerische Verantwortung. Gleichzeitig erleben viele von ihnen gerade den größten Wandel ihrer Geschichte. Das liegt nicht zuletzt an der künstlichen Intelligenz. Sie verändert ganze Geschäftsmodelle. Neue Wettbewerber entstehen innerhalb weniger Monate. Und gleichzeitig stehen viele Unternehmerfamilien vor der Frage, wie sie die Verantwortung erfolgreich an die nächste Generation übergeben. Meine heutigen Gäste zeigen, dass diese beiden Themen unmittelbar zusammenwirken können. Ein herzliches Willkommen zum einen an Ansgar Heise, seit mehr als 25 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der Heise-Gruppe und Enkel des Gründers. Willkommen.
Dankeschön.
Und an seine Tochter Johanna Heise. Sie ist vor 3 Jahren in das Unternehmen eingestiegen und sie ist verantwortlich für den Bereich Heise Knowledge und zugleich Head of Brand and Culture, Marke und Kultur. Seit März 2024 ist sie außerdem CEO von Heise Ventures. Sie ist die Vertreterin der 4. Generation. Willkommen.
Dankeschön.
Und schließlich Jan Brohilker. Er ist Managing Partner Assurance bei EY Deutschland und verantwortlicher Geschäftsführer für den Kernbereich Wirtschaftsprüfung. Er betrachtet die Prüfung und Beratung von Familienunternehmen als Kernaufgabe in der Wirtschaftsprüfung bei EY. Außerdem sitzt er selbst im Aufsichtsrat von einem alteingesessenen Familienunternehmen. Herzlich willkommen auch an Sie.
Dankeschön.
Schön, dass Sie alle hier sind. Und jetzt noch kurz zum Hintergrund für unser Thema heute. Heise hat sich seit der Gründung 1949 immer wieder neu erfunden. Es fing als klassischer Adressbuchverlag an und es hat sich inzwischen zum digitalen Medienunternehmen mit Journalismus, E-Commerce, Weiterbildung, KI-Anwendung und Corporate Venturing gewandelt. Außerdem geht die Unternehmerfamilie bei der Übergabe an die 4. Generation einen wohl eher ungewöhnlichen Weg. Anstatt die Nachfolge über klassische Hierarchien zu organisieren, erhält die nächste Generation ganz bewusst eigene unternehmerische Freiheit. Gibt es etwas, das andere Familienunternehmen daraus lernen können? Und welche Rolle spielen dabei Unternehmertum, Vertrauen und der Mut, immer wieder Neues auszuprobieren? Das möchte ich jetzt gerne von Ansgar und Johanna Heise und von Jan Brohilker wissen. Herr Heise, wenn man auf Ihr Unternehmen blickt, dann fällt sofort auf, viele Familienunternehmen sprechen aktuell über wirklich großen Transformationsdruck. Sie haben Ihr Unternehmen immer wieder geändert, Ihre Vorgängergeneration haben das auch getan. Ist diese ständige Neuerfindung also auch heute Teil von Ihrer Identität? War das schon immer so? Wie passt Neuerfindung zu Heise?
Das würde ich schon sagen, das war immer schon so. Das war aber nicht so, weil es uns so gut ging, sondern weil es uns so schlecht ging. Insbesondere in Zeiten von meinem Großvater, aber auch in Zeiten von meinem Vater, die ich ja dann auch live als Heranwachsender sehr genau mitbekommen habe, war eigentlich unser Unternehmen eher auf Diät, würde ich mal sagen. Und in dem Zusammenhang war es aber eben nicht so ein, und da möchte ich jetzt keinen irgendwie treffen, aber in den Verlagen wurde sehr viel Geld verdient. Vor allen Dingen in den gelbe Seitenverlagen. Wir waren aber nicht gelbe Seitenverlag, sondern wir waren weiße Seiten, also das örtliche und das Telefonbuch. Und das in Regionen, die weit ab von den großen Zentren sind. Ostfriesland zum Beispiel, Rauderfehn, Ostrauderfehn und solche großen Landschaften, wunderschön dort, wenig Menschen, wenig Gewerbe. Aber irgendwo für uns gut, weil es uns eben auf so eine permanente Diät gesetzt hat. Und Hunger macht ja manchmal auch erfinderisch. Also ich würde schon sagen, das war eine ganz wesentliche Grundlage für diesen permanenten Veränderungsprozess, den wir dann allerdings, nachdem es uns dann gerade durch die Diversifizierung unseres Unternehmens auch deutlich besser ging, geradezu kultiviert haben. Das war immer wieder Ansporn, weil wir so überzeugt sind davon, dass alles seine Zeit hat und dass das eine nicht unbedingt durch das andere abgelöst wird, sondern wir wachsam sein müssen, um das Neue rechtzeitig zu entdecken.
Spannend. Frau Heisel, wie ist Ihr Blick darauf? Vor allem, Sie sind ja vor 3 Jahren ins Unternehmen eingestiegen, hatten einen Master in Management und auch schon Berufserfahrung bei KPMG und Simon Kucher. Ihnen stand damit also die Welt auch außerhalb des Familienunternehmens offen. Was hat Sie dazu bewegt, ins Familienunternehmen einzusteigen und da vielleicht auch den Weg Ihres Vaters und Ihrer Vorfahren fortzuführen?
Ja, das war tatsächlich gar nicht so geplant, wie das letztendlich jetzt vielleicht von unserem Standpunkt gerade aus aussieht. Ich bin ja schon, also während meines Studiums ins Unternehmen quasi eingestiegen, weil ich Werkstudentin bei uns wurde und eigentlich nur aus dem Grund, weil ich Geld verdienen wollte. Das hatte jetzt gar nicht so die Nachfolgerambition oder sowas, sondern ich war in London, habe da meinen Master angefangen. Und London ist teuer als Stadt. Ich hatte aber noch Zeit. Also was macht man dann mit Werkstudent? Und das war ja gar nicht so einfach dann noch mit Brexit. Diese Versicherungsthemen sind ja immer alles ein bisschen schwierig, wenn man woanders in einem anderen Land arbeiten möchte. Also ab ins Familienunternehmen, habe sehr administrativ dort gestartet. Und dann war, finde ich, das Interessante daran, dass die Mitarbeiter, also ich habe das nicht als meinen Einstieg empfunden, sondern ich wollte ja Geld verdienen. Das war meine Motivation. Die Mitarbeiter auf der anderen Seite haben es aber als meinen Einstieg betrachtet. Das ist mir jetzt rückwirkend erst klar geworden. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Und somit habe ich dann immer mehr Verantwortung bekommen, weil sie ja meinten, sie ziehen mich jetzt immer auch in Projekte mit rein. Wir hatten ein Employer Branding Projekt. Gerade nach Covid ging es ja viel darum, wie kriegt man jetzt irgendwie Talente für sein Unternehmen. Ja, und da wurde ich dann schon immer mehr so mit reingezogen und fragte, ja, Johanna, du müsstest doch später auch mal machen, dann musst du doch jetzt auch mal als neue Generation sagen, wie du dir das eigentlich denkst. Und ja, so kam dann mein Start ins Familienunternehmen. Ich habe dann die Projektverantwortung für dieses Branding-Projekt bekommen, wo ich auch immer noch in der Verantwortung bin. Das ganze Branding-Thema, die Entwicklung der Corporate Identity etc. ist mittlerweile abgeschlossen. Aber gewisse Themen sind davon noch geblieben. Und so hat sich dann mein Einstieg irgendwie ergeben, weil ich dachte, das ist alles irgendwie bis zu meinem Studienende, bis zu meinem Masterende fertig. Das war natürlich total naiv und hat sich nicht bewahrheitet. Und so meinte ich, ich bleibe da jetzt erstmal noch ein Jahr im Familienunternehmen, mache mein Projekt beim Branding weiter. Es hat mir dann aber ASEC so viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, wie viel ich gestalten kann. Viel mehr wahrscheinlich, als ich in einer anderen Stelle gestalten hätte können. Und auch viel mehr lernen konnte, als ich, glaube ich, an anderer Stelle lernen konnte, dass ich dann hier meinen Weg weiter gesucht habe.
Sehr erfolgreich, wie wir gleich darauf zu sprechen kommen werden. Aber ein spannender Fall, wir sagen normalerweise immer, dass es oft die ältere Generation ist, die etwas Druck auf die Jüngeren auswirkt, ins Unternehmen einzusteigen. Bei Ihnen war es quasi umgekehrt und nicht umgekehrt, sondern die Mitarbeitenden, die dann dafür gesorgt haben, dass sie da auch drüber nachgedacht haben vielleicht.
Das, aber auch beides, würde ich sagen. Papa, ich glaube, du hast ja jetzt nicht ganz abgeneigt, dass ich ins Unternehmen gehe. Und
war total neutral.
Meine Mutter fand es auch gar nicht so eine schlechte Idee. Also das war so beides, glaube ich. Und es ist ja auch schön, wenn man wohin kommt, wo man gewollt ist. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Absolut. Auf die Nachfolgethematik kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber vorher noch eine kurze Nachfrage. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Projekte übernommen, aber gleichzeitig ist es ja so, dass viele von den neuen Bereichen, die es nun aktuell bei Heise gibt, ja erst mit Ihnen ins Unternehmen gekommen sind. Also so der neue Markenauftritt, die Venture Capital Investments, die Startup-Aktivitäten. Wie kam es dazu?
Ich habe bei beiden immer gemerkt, dass es fehlt. Also dass wir das einfach noch nicht da haben, weil also es gibt so viele Themen, Tag hat nur 24 Stunden und ich glaube, das ist auch irgendwo das Tolle gewesen an meiner Rolle, dass ich die Zeit hatte, so zu gucken, okay, was fehlt und die Zeit hatte, das dann auch umsetzen zu können. Also irgendwo auch meine Rolle dann finden konnte. Gerade bei dem Branding-Thema habe ich ganz stark gemerkt, in dem Employer-Branding-Prozess, dass uns etwas fehlt, was uns zusammenhält, weil wir sehr stark gewachsen sind. Ich würde sagen, über die letzten 20 Jahre ungefähr sehr viel durch anorganisches Wachstum, durch Akquisition. Und da war gar nicht mehr so viel Verbundenheit in dem Unternehmen. Es ist sehr siloartig dann aufgebaut und diese Querverbindungen haben gar nicht mehr stattgefunden. Und da habe ich gemerkt, okay, das fehlt. Also es fehlt erstmal, das nach außen zu kommunizieren und das fehlt aber nach innen. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, okay, ich glaube, Marke ist ein Thema, was immer wichtiger wird und das wurde vielleicht in der Vergangenheit sehr belächelt mit irgendwie so schöne bunte Bilder und ne, was man da zu hören bekommt, aber eigentlich ist Marke ja viel mehr. Das ist ja etwas, was eine Zielgruppe anspricht, das ist ja ein totales Verkaufsargument, oder nicht? Mhm. Und deshalb war mir das so wichtig, diese Marke weiter zu stärken. Deswegen auch unser Engagement bei Hannover 96, um diese Marke einfach präsent zu machen und zu zeigen, okay, also wir sind ja hier. Wir sind interessant für verschiedene Zielgruppen. Wir haben tolle Produkte, die verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und bei dem Venture Capital Thema fand, dadurch, dass ich an der WU war, war Startup immer ein sehr, sehr großes Thema. Und ich konnte mir tatsächlich nicht vorstellen, selber zu gründen, weil immer, als ich in den Entrepreneurship-Kursen war, ich jetzt nicht die super Idee hatte, mir das total schwer gefallen ist, eine gute Idee zu finden. Und auch irgendwie, ich bin da nicht so richtig reingekommen, aber ich fand es total spannend, diese Verbindung aus Familienunternehmen und aus Startups. Und so habe ich dann mit einem Berater zusammen überlegt, okay, wie kann man diese zwei Dinge eigentlich verbinden? Wie schafft man das, Innovation ins Familienunternehmen letztendlich zu bringen? Und wie können wir uns auch einfach diversifizieren?
Mhm. Herr Heise, wir hören gerade sehr viele Dinge, die Ihre Tochter jetzt auch anders macht, ins Unternehmen hineinbringt. Es ist oft so, dass sich die Vorgängergeneration schwer tut, wenn die Kinder etwas anderes machen. Von Ihnen habe ich aber mal gehört, dass Sie gesagt haben, Sie möchten eigentlich nicht, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin der Klon von einem selbst wird. Wie kommt das und wie haben Sie es auch geschafft, diese Einstellung zu entwickeln? Denn ehrlich gesagt, mit dieser Einstellung würde es wahrscheinlich vielen anderen Familienunternehmen auch in der Nachfolge leichter fallen.
Also ich bin mir immer irgendwie bewusst, dass die nachfolgende Generation eine eigene Handschrift entwickeln muss in einem Unternehmen. Und dafür müssen wir, die ja dann irgendwann auch weichen aus dem Unternehmen, dieser Generation den nötigen Freiraum geben. Und das eine, das ist sozusagen mehr so eine Art Philosophie. Mhm. Pragmatisch oder kaufmännisch könnte man auch sagen, eine nachfolgende Generation bringt neue Dinge mit, die wir, die ältere Generation, gar nicht beherrschen. Ich kann bis zum heutigen Tag nicht richtig Venture schreiben. Ich weiß zwar so in etwa, was das ist, aber ich muss es auch nicht. Für mich war Branding, ja, bunte Bildchen. Kann man machen, kann man auch irgendwie lassen. Macht mal die Grafikabteilung, mach mal was Schönes, so ungefähr. Und ich bin Johanna sehr dankbar dafür, dass sie diese Impulse neu gesetzt hat und damit dem Unternehmen auch mal einen ganz neuen Touch gegeben hat. Und ehrlich gesagt war in meiner Generation das ja auch so. Ich habe ja dem Unternehmen auch einen neuen Touch gegeben. Und so, ich glaube, das ist auch irgendwie gut. Man sieht das manchmal übrigens bei, also es ist ein bisschen verrücktes Bild, aber ich weiß nicht, ob das jedem mal so aufgefallen ist. Wenn man in alte Schlösser geht, da kann man sehr schön sehen, wie die Generationen immer wieder dieses Gebäude weiterentwickelt haben. Jeder hat so seinen Stil mit reingebracht. Und das hat mich auch irgendwie immer so ein bisschen inspiriert, zu sagen, das ist doch eigentlich auch schön, dass sowas möglich ist. Und wie gesagt, wir müssen das eben zulassen und müssen uns, also jetzt als weichende Generation, müssen das zulassen und müssen auch einfach respektieren, dass wir auch irgendwo da unser Ende haben und uns da ehrlich gesagt auch mal raushalten. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns raushalten und nicht dann immer nur mit so einer angezogenen Handbremse das betreiben, sondern einfach mal sagen, machen lassen. Mhm. Dazu gehört uns ein bisschen Mut dazu.
Mhm. Ist es nur Mut oder wie gehen Sie damit um, wenn Ihre Tochter vielleicht eine Idee hat, wo sie auf den ersten Blick sagen, das kann gar nicht klappen oder ich weiß gar nicht, wie das ist. Was machen Sie dann? Versuchen Sie es zu verstehen? Machen Sie was ganz was anderes? Gehen Sie in Urlaub, Golf spielen oder einen anderen Hobby nachgehend? Oder wie gehen Sie damit um?
Wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich schon Johanna nach und lass mir das auch von Johanna erklären. Und wenn sie mir dann aber sagt, ja, aber das haben wir jetzt so beschlossen und das ist dann gut, dann ziehe ich mich dann ganz schnell raus und sage, okay, das ist dann auch okay für mich. Und das ist auch dein Verantwortungsbereich, Johanna, du wirst das schon gut machen. Es geht ja gar nicht anders. Wir müssen mal klar, man muss aufpassen, dass man nicht so eine Doppelspitze bildet. Ja, wo so der eine, das darf man vorstellen, das ist meine Tochter und die macht jetzt und so weiter, das finde ich furchtbar. Oder der Junior kommt. Das hat ich gehasst. Dieses Junior, furchtbar. Ja, jeder hat doch sein Recht auch auf seinen Freiraum und man ist nicht irgendwie der Junior, der danach geklappert kommt, sondern das ist doch meine Agenda jetzt und die muss ich dann auch mal ausleben dürfen. Und da muss ich auch, und das ist wichtig, ich muss auch in der Lage sein, Fehler zu machen. Und das muss auch abgedeckt sein. Ja? Also wir brauchen ein Zugeständnis, dass nicht alles gelingen wird, weil wir sind ja Unternehmer und nicht irgendwie Behördenvorsitzende, die da irgendwie ein Budget zu diskutieren haben. Ja? Wir haben unsere Budgets, ganz wichtig. Ja? Also wir dürfen ja auch nicht leichtfertig damit umgehen. Es sind ja viele Menschen, die wir ja auch beschäftigen. Und dürfen auch nicht wir dürfen das nicht überziehen, was wir tun. Aber diesen Freiraum müssen wir uns geben und da muss auch das Scheitern und der Fehler muss da auch mit einkalkuliert sein.
Herr Drohhelger, Sie sitzen ja jetzt selbst auch im Aufsichtsrat von einem Familienunternehmen, das 150 Jahre schon existiert und Sie kennen natürlich auch aus der Beratung sehr viele Familienunternehmen. Wenn Sie das nun vergleichen mit der Heise-Gruppe, wie schätzen Sie das ein? Ist das hier ein typischer Fall oder sehen Sie in Ihrer Erfahrung da Unterschiede?
Also erstmal, vielleicht haben wir eine Gemeinsamkeit. Mein Vater war auch schon bei EY. Und damals war das noch etwas anders strukturiert als heute. Und ich habe dann auch inkognito mal ein Praktikum gemacht, um selber zu merken, ob das mein Ding ist oder ob der mir irgendeinen Quatsch erzählt. Und habe am Ende mich dann dafür entschieden. Also insofern kann ich den Weg ganz gut nachvollziehen. Das ist jetzt, tut mir schwer, ich kenne nicht jedes Familienunternehmen in Deutschland. Aber die ich sehe, ist das nicht typisch. Das ist wunderbar, was ich hier höre, dass das so, ich sag mal, entspannt vonstatten geht, denn das sind ja Emotionen. Es ist schwierig, es ist eine Bürde. Herr Heiser hat das gerade gesagt, man verantwortet das ja auch für viele Menschen und auch über Generationen und man möchte auch nicht die erste Generation sein, die es dann versemmelt. Ich coache gerade ein Familienunternehmen, wo das so ist, wo es nach fast 90 Jahren das erste Mal rote Zahlen gibt und gerade die beiden Kinder da reingehen. Das ist natürlich eine wunderbare Situation, so nach dem Motto, alle anderen vorher waren besser. In dem Unternehmen, wo ich Aufsichtsrat bin, da ist es ähnlich gut über viele Jahre vorbereitet worden. Die sind auch in Übung, das ist die siebte Generation. Aber das ist ein tolles Übereinanderspiel. Und ein Punkt, den Herr Heise gerade gesagt hat, was wahnsinnig wichtig ist, das mit dem Junior. Das ist nämlich die Vollkatastrophe.
Ja, ja, genau.
So nach dem Motto, den mitzunehmen und ja, der ist zwar dabei oder sie in dem Fall, aber entscheidend tue ich das hier. Und das gibt es, das hören wir schmunzeln drüber, aber das gibt es leider häufiger, als man denkt. Und das ist natürlich, das kann da nicht funktionieren. Und wenn man das Vertrauen aufbaut, insofern, dass ich hier höre, ist leider untypisch, hört sich aber gut an und insofern freut mich das ungemein, dass das zu funktionieren scheint.
Wenn ich noch was ergänzen darf, ja, es wird ja oft auch von Außenstehenden versuchen, die so einen Bypass dann um Johanna und fragen mich dann auch nochmal. Das finde ich total schrecklich. Und ich muss mich jedes Mal selber auf den Finger hauen und sagen, hör auf, gelingt mal nicht. Aber das Bewusstsein, dass das der total falsche Weg ist, das muss einem in Fleisch und Blut übergehen.
Jetzt haben wir ja gerade schon was über das Thema Mut gehört. Frau Heise, wie ist das denn bei Ihnen? Sie haben vorher schon gesprochen, dass zwar irgendwie Unternehmertum, Entrepreneurship ja auch schon seit dem Studium irgendwo immer um Sie herum war, die zündende Idee gefehlt hat, Sie im Familienunternehmen aber nun ja Ihre unternehmerische Aktivität auch umsetzen können. Aber nun muss man natürlich auch sagen, wenn Sie in einem Startup scheitern, was ja viele tun, dann ist das salopp gesagt nicht so schlimm. Ja, das ist irgendein Venture Capital Geld, die können auch ohne ihr Startup irgendwie weiterhin erfolgreich sein, da ist es vielleicht auch eingepreist. Im Familienunternehmen ist es natürlich anders. Ja, man darf, man muss Fehler machen können, wurde ja auch gerade von Ihrem Vater angesprochen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass eine große Mannschaft dahinter steht, viele Mitarbeitende mit ihren Familien. Und wir hören ja immer wieder auch von der jungen Generation, dass es gar nicht so einfach ist, diese Verantwortung anzunehmen und dann den Mut aufzubringen, Dinge zu verändern, auch wenn man nicht weiß, in welche Richtung das es geht. Wie gehen Sie mit der Verantwortung um? Wie bringen Sie den Mut auf? Und was würden Sie da vor allem auch anderen Menschen in Ihrem Alter raten, dass die sich vielleicht auch trauen, diesen Schritt zu gehen?
Ich glaube, was bei mir ganz gut war, dass ich nicht von so 0 auf 100 gestartet bin, sondern dass es auch ein Weg ist oder und auch immer noch ein Weg ist und auch in der Zukunft wird es immer noch ein Weg sein. Also ich bin ja nicht eingestiegen und habe die Position von meinem Vater übernommen, sondern ich bin eingestiegen mit Projektteams und auch gar nicht viel Personalverantwortung. Und auch, also jetzt immer noch hält sich das alles irgendwo, ich würde sagen, in Grenzen. Und was also ganz schön ist, ich kam von diesen operativen Themen, sprich, ich habe eigentlich nur von diesen Themen wie Branding, wie Venture Capital. Also ich habe eigentlich nur Geld ausgegeben. Und ab diesem Jahr muss ich jetzt auch, oder darf ich jetzt auch, mit der Heise Academy, also mit Heise Knowledge, wo ich auch die Geschäftsführerin bin, aber auch den Sales-Bereich verantworten. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt, dass die Verantwortung eben so Stück für Stück kommt und nicht auf einmal alles da ist. Und ich glaube, das macht es dann auch irgendwie so verdaulich. Und dann kann man in einzelnen Schritten auch daran wachsen. Wenn man einen Bereich verstanden hat, dann kann man darüber zum nächsten gehen, kann mehr Menschen führen. Aber ich bin nun mal auch noch sehr jung. Ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ist ja klar, dass ich noch nicht alles weiß. Und auch im Sales-Bereich jetzt wahrscheinlich das auch noch nicht perfekt mache. Es läuft zum Glück ganz gut. Und mir macht es auch großen Spaß, mit meinen Kollegen da jeden Tag verkaufen zu können. Aber das ist alles noch in einem Rahmen, wo es dann nicht irgendwie 2200 Mitarbeiter sind, sondern vielleicht jetzt insgesamt 30.
Das mit dem alles Wissen und Verstehen, das war vielleicht in der Vergangenheit mal möglich, so Ende des 20. Jahrhunderts. Wenn wir allerdings jetzt auf die Lage der Unternehmen, der Nation, der Welt gucken, dann stellen wir ja fest, dass sich Dinge wahnsinnig schnell ändern. Ja, an einem Tag sind Zölle angekündigt, am nächsten Tag wieder nicht. Auch mit der Gesetzeslage, eigentlich weiß keiner, was kommt wann, was wird wieder doch wieder abgeschafft und so weiter und so fort. Das macht natürlich das ganze Thema Unternehmensführung, Strategie, Diskussionen und Entscheidungen schwieriger. In der Vergangenheit war das immer klar, Familienunternehmen haben ihren langfristigen Blick, vielleicht eine Strategie auf 10, 15 Jahre ausgelegt. Ich erinnere mich mal, mit einem Familienunternehmen gesprochen zu haben, dass die 30 Jahre plus Strategie in der Schublade hatte. Ist jetzt schwierig geworden. Herr Heise, wie treffen Sie denn jetzt eigentlich Entscheidungen im Moment? Ist das wirklich Strategie? Ist das Bauchgefühl, Intuition? Wie gehen Sie mit diesen ständigen Veränderungen, die Ihr Unternehmen ja auch ganz besonders betreffen, um?
Wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen was. Irgendwie so eine leitende Hand ist aber da. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie sieht denn die genau aus, kann ich die gar nicht so genau beschreiben. Aber ich habe schon ein klares Bild von einem Medienunternehmen, das sich aufschwingt, dabei und teilzuhaben und auch zu gestalten, eine in der digitalen Welt zunehmend sich dynamisierende Entwicklung. Ja, so, früher haben wir von Digitalisierung gesprochen, heute sprechen wir von KI und so weiter und so fort. Und dabei habe ich mir immer überlegt, wie balanciert man ein Unternehmen so aus, dass es auch stabil genug ist, wenn mal irgendwo was wegbricht. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wenn man unser Unternehmen anguckt. Das sind ja inzwischen 4 Geschäftssäulen, auf denen wir stehen. Ein Aktienunternehmen würde die sofort irgendwie kappen und wird das ganz anders machen. Also wenn wir, nicht jetzt Aktien an sich, aber wenn wir börsengelistet werden, weil einfach die Transparenz fehlt, Stichwort deshalb auch Branding so wichtig. Aber für uns ist es natürlich gut, dass wir neben journalistisch orientierten Publikationen aller Art, einschließlich Veranstaltungen, heiße Academy und so weiter, auch sowas wie Preisvergleiche haben oder sogar eine Handelsplattform haben für Produkte. Aber da ist auch, sind auch Verbindungen dahinter. Ja? Also wenn man zum Beispiel unsere Preisvergleiche anguckt und die Handelsplattform, dann ist da eine enge Verbindung da. Denn jeder, der irgendwo ein Produkt sucht, geht über die Preisvergleiche und findet dann das Produkt gut und wir können es eben handeln. Und dadurch ergeben sich eben auch für uns neue Optionen und Möglichkeiten. Also von daher, es baut irgendwo aufeinander auf und es ist auch irgendwo logisch. Ich habe in meiner Zeit immer sehr stark strategisch dazu gekauft. Ich habe nicht irgendwie dazu gekauft, weil ich das irgendwie schön finde. Ich habe also nicht irgendwo, was weiß ich, eine Brauerei gekauft oder so, sondern ich habe in der Regel das gekauft, was mein jeweiliges Geschäftsfeld stärker macht, größer macht und damit resilienter macht. Denn es ist so ähnlich wie in der Landwirtschaft. Wer bei uns in diesem Medienbusiness nicht größer wird, wird den Krieg und den Kampf, den wir haben, nicht gewinnen können. Man braucht eine kritische Größe. Und das hat sich auch sehr, sehr bewahrheitet. Ich bin da auch oft mal kritisiert worden. Ach, warum kostet denn das alles noch auf? Bist du wahnsinnig? Und mach doch mal eine Pause. geht nicht. Denn so ein Momentum, so ein Kaufmomentum, das gibt es nur einmal. Und entweder man greift dann zu oder nicht. Und da ist, muss man Mut haben. Und entscheidungsfreudig sein. Und auch ein bisschen Freude haben an den Menschen, mit denen man das ja irgendwie machen muss. Ja? Mein Ziel war immer zu sagen, ich kaufe etwas dazu, mache mein Unternehmen größer und arbeite über Fixkostendegression mein Kostenthema ab. Denn Medien, ich habe es ja vorhin eingangs gesagt, Verlage haben früher furchtbar viel Geld verdient. 80% Margen, alles war möglich. Heute ist es eine ganz andere Situation. Heute müssen wir wirklich in vielen Bereichen auch ums Überleben kämpfen. Das heißt also, wir müssen unsere Stückkosten, wenn man das mal so industriell ausdrücken will, runterbekommen. Jetzt kann man natürlich, das haben alle meine Kollegen gemacht, die haben gesagt, wir müssen restrukturieren. Schmeißt du wieder Leute raus. Die haben aber dabei vergessen, dass sie genau in dieser Restrukturierungsphase schon wieder Umsatz verlieren. Das bringt ihnen also gar nichts. Das heißt, die landen genau auf dem gleichen Punkt, an dem sie waren, bevor sie restrukturiert haben, also von der Ergebnisseite. Also war mein Prinzip zu sagen, okay, ich mache es größer und versuche dann irgendwie dadurch meine Menschen hier mehr auszulasten. Und auch die Menschen, die in Bereichen tätig waren, was weiß ich, bei uns gibt es zum Beispiel im alten Telefonbuchgeschäft gab es eine Telefonbuchredaktion. Die haben nichts anderes gemacht als Aufträge verbunden mit Telekom-Daten. Ja, das ist also damals noch manuell gewesen. Diese Menschen, klar, in anderen Unternehmen hat man diese Menschen dann irgendwie abgefunden und rausgesetzt. Sie waren da lange Betriebszugehörig, 20 Jahre und so weiter. Wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ich habe mit den Leuten gesprochen und gesagt, tut mir einen Gefallen, versucht niederschwellige digitale Produkte, wie zum Beispiel Listings anzulegen. Das ist gar nicht so groß anders als das, was ihr bisher getan habt. Am Anfang waren die super muffig, aber dann haben sie irgendwann gemerkt, dass auch ihr eigener Wert im Unternehmen ja steigt. Und sie auch zu sich selbst wiedergefunden haben. Das hat uns unheimlich geholfen. Also Fixkostendegression auf der einen Seite, Mut auf der anderen Seite und zum dritten irgendwie die Leute erreichen, mit denen man was dann zusammen erreichen will. Denn man kann sich nicht die ideale Mannschaft schnitzen. Man kann sich nicht, das sind alles Traumvorstellungen. Das gibt's überhaupt nicht. Man muss immer mit den Leuten leben, die man hat. Und man muss bereit sein, mit ihnen gemeinsam irgendwie durch die Gründe zu gehen.
Ja, ich glaube, dieser Mut zu wachsen, auch anorganisch zu wachsen, gegen das, was die Kollegen, Kolleginnen von anderen Unternehmen machen, das bedeutet ja auch wieder diesen Mut, über den wir auch vorher schon gesprochen haben. Und das ist, denke ich, ein Modell, über das doch der eine oder andere vielleicht auch jetzt in dieser eher schwierigen Zeit nachdenken sollte. Herr Brohilker, wie sehen Sie das aus Ihrer Vogelperspektive? Was würden Sie den Familienunternehmen, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, im Moment raten zum Thema Umgehen mit Krisen und wichtige Entscheidungen treffen in Zeiten, in denen die Basis für gut faktenbasierte Entscheidungen vielleicht gar nicht mehr da ist?
Herr Heise hat das eigentlich ideal zusammengefasst. Denn auch wir stehen ja vor genau dem gleichen Thematik. Ne? Wir müssen auch wachsen in unserer Branche und müssen das am Ende auch über Stückkostendegression machen. Also das war jetzt eine wunderbare Beschreibung einer Professional Service Firm. Das funktioniert bei uns auch nicht anders. Und ziemlich genau das ist es ja auch, was Familienunternehmen können. Die können nämlich anders als eine börsennotierte, wir hatten das vorhin ganz kurz, müssen die nicht quartalsweise berichten. Und sind auch nicht irgendwelchen Analysten ausgesetzt, die sagen, das ist jetzt aber nach einem Quartal Mist, ihr müsst euren Kurs ändern. Sondern ich glaube, der ganz, ganz große Vorteil ist, dass es eine Kombination zwischen einer langfristigen Perspektive ist, aber dann auch entscheiden zu können. Sie glauben ja gar nicht, wie kompliziert es ist, in einem Konzern eine Entscheidung zu treffen. Ja, das können Sie nicht einfach sagen, ich habe heute Morgen im Handelsblatt gelesen, dass XYZ passiert und deswegen werde ich jetzt mal was machen, sondern dann muss man erstmal mit den Arbeitnehmervertretern reden, dann muss man über drei Hierarchieebenen Leute abholen und dann muss man das sozialisieren, wie das so schön heißt, und irgendwann kommt man vielleicht bei 60-70% der eigentlichen Idee raus nach 8 Monaten und ist dann schon wieder 8 Monate hinterher. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der Mut. Aber das ist was Unternehmer in Deutschland ja über Jahrhunderte haben. Mut, das machen, umsetzen und vielleicht dann auch feststellen, war nichts, mache ich was anderes. Aber das wäre mein Rat, den Mut nicht zu verlieren, weil Deutschland hat in den letzten, ich weiß nicht, 50 Jahren 2 oder 3 Mal das Cover des Economist als kranker Mann Europas gehabt und wir sind immer wieder gekommen. Und das liegt halt an den Unternehmern, die diese Entscheidung getroffen haben. Also insofern stimme ich da Herrn Heise total zu. Machen, mutig sein und an die Menschen denken.
Machen, mutig sein, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Wir sehen, dass viele Familienunternehmen momentan versuchen, mit Startups zusammenzuarbeiten, von deren Innovationskraft zu profitieren. Das passiert auf die ganz unterschiedlichen Weisen, von Investitionen in Startups bis hin zu Kooperationen mit Startups, alles mehr oder weniger erfolgreich. Frau Heise, Sie machen noch was ganz Besonderes bei Heise, nämlich ein Venture Clienting. Das hat mich ganz besonders gefreut, weil wir das tatsächlich auch vor ungefähr einem Jahr bei uns am Lehrstuhl untersucht haben, wie das ein Modell sein kann, um Innovationen in etablierte Unternehmen hineinzubekommen. Ich würde Sie bitten, können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Begriff vielleicht zum ersten Mal jetzt hören, kurz erklären, was das ist und dann auch sagen, warum Sie sich für diesen Weg entschieden haben?
Ja. Ich war auch total fasziniert, als ich das erste Mal davon gehört habe, weil, also Venture Clienting ist eigentlich ganz einfach. Das heißt eigentlich nur, man geht eine Kundenbeziehung mit einem Startup ein. Und das ist ja eigentlich nichts Großes, aber es erfordert irgendwo ein Umdenken in der Organisation. Und ich fand das so toll, weil es einfach eine relativ risikoarme Variante ist, von Startups zu profitieren, weil man hat kein Investment. Und wenn eine Kundenbeziehung scheitert, dann scheitert sie. Das kann auch mit einem etablierten Unternehmen passieren. Mhm. Also das hat man ja auch schon öfter gehört. Und ich habe mich auch dafür entschieden, für dieses Venture Clienting, weil dieser eben angesprochene Wandel auch irgendwo in der Organisation stattfindet. Weil dann nicht immer darauf geguckt wird, okay, welche etablierten Anbieter gibt es, die man jetzt hat, um, weiß nicht, einen Bedarf, den man im Unternehmen hat, zu decken, sondern mal sich so neu überlegt, okay, also muss man das eigentlich überhaupt so lösen oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten? Das hat bei uns auch noch nicht perfekt geklappt im Unternehmen und das ist auch noch nicht so durchgesetzt, aber an der einen oder anderen Stelle konnten wir jetzt schon Startups einsetzen und haben auch eine bessere Performance damit erreicht. Und das sind ja so tolle Nachrichten. Und das Ziel für mich ist, dass wir auf der einen Seite dadurch innovativer werden. Und man sieht es gerade bei Industrieunternehmen, was es da für tolle Kooperationen, sage ich mal, gab durch Venture Clienting. Ich glaube, BMW, die diese ganze Sensor-Technologie durch einen Startup bekommen haben, wodurch dieses autonome Fahren immer in greifbare Nähe kommt, das ist ja mega. Und bei uns, wir sind kein produzierendes Unternehmen, wir sind ein Medienunternehmen, das ist vielleicht nicht ganz so innovativ, aber gerade in Prozessen kann man da echt eine Menge rausholen. Und ich führe jetzt oft Interviews mit verschiedenen Bereichen und fragt einfach, was nervt euch eigentlich an eurer Arbeit? Also was kostet euch richtig viel Zeit? Und lasst uns doch dafür eine Lösung finden. dann hat man natürlich ein bisschen das Problem, dass nicht für jedes Problem ein Budget da ist, dass dieses Problem auch gelöst werden kann. Aber da arbeiten wir so Stück für Stück dran, dass das dann auch umgesetzt werden kann.
Und das Schöne ist ja, dass Startups nicht nur dazu beitragen, dass Probleme gelöst werden, wie Prozesse verbessert werden oder neue Technologien hineingebracht werden ins Unternehmen, sondern dass es dadurch auch oft einen Anstoß gibt, das Miteinander, die Kultur, die Arbeitsweisen zu überdenken und vielleicht auch moderner zu machen. Ja. Wenn wir jetzt schon auf neue Technologien gucken, was natürlich momentan bei allen Unternehmern in aller Munde ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Heiß diskutiert, sowohl was die Möglichkeiten und Chancen anbetrifft, als auch was die Gefahren anbetrifft für etablierte Geschäftsmodelle, für die Anzahl der Mitarbeitenden. Wir hören immer wieder, dass der eine oder andere Unternehmer ja fast schon stolz damit prahlt, dass man jetzt die Mitarbeiterschaft signifikant reduzieren konnte, weil man ja jetzt KI-Agenten einsetzt. Herr und Frau Heise, wie ist da Ihre Einstellung zu dem Thema?
Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich finde das teilweise viel zu plakativ, das Ganze, und viel zu wenig mit wirklich Substanz hinterlegt. KI, ja, gibt es. KI im Unternehmen einsetzen, auf jeden Fall. KI dominiert alles, würde ich nochmal ein Fragezeichen dran setzen. Das wird vielleicht mal so sein, im Moment ist es aber noch nicht so. Das heißt, das Rezept ist doch erstmal, wir müssen uns vertraut machen mit dieser Technologie und müssen uns sehr genau überlegen im Unternehmen, wie wir sie einsetzen. Und zwar finde ich in zwei Dimensionen. Die Dimension eins ist, wie optimieren wir unsere Arbeitsabläufe im Unternehmen? Wie erleichtern wir uns das Arbeiten durch künstliche Intelligenz? Gerade agentische KI kann uns da sehr helfen. Und das andere ist, wie kreieren wir für Kunden Lösungen KI-basiert? Das ist mein oder unser Rezept in unserem Unternehmen, mit dieser KI-Thematik umzugehen. Dass das nicht ganz leicht ist, sehen Sie ja gerade in der Debatte, die vom Tagesspiegel über ZDF bis hin zum Spiegel und Matthias Döpfner dürfen wir auch nicht vergessen, geführt wird. Ich sage ganz ehrlich, ich bin auf Seiten eher von Matthias Döpfner. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Politiker heute seine Reden auch KI-basiert geschrieben lässt, denn er hat sonst auch immer seine Redenschreiber gehabt. Mhm. Warum sollte er das nicht KI-basiert machen? Finde ich gut. Das finde ich in Ordnung. Warum sollen wir im journalistischen Prozess, wenn es um Recherche geht, wenn es um sozusagen so einen Grundtext geht, nicht KI einsetzen? Das wäre ja so, wenn wir uns dann sagen, dann müssen wir alle wieder zur Handschrift zurückkommen.
Also, und die Taschenrechner weglassen.
Ja, genau. Dass man dazu. Es darf aber nicht sein, dass nachher der Mensch nicht mehr der Mensch ist, sondern nur noch die Maschine das ist, was wir sein sollen. Da ist die Grenze zu ziehen. Wir haben deshalb bei uns zum Beispiel auch klare KI-Richtlinien in unseren Redaktionen erlassen, wie wir mit KI umgehen, wann wir es kennzeichnen oder was nicht kennzeichnen, um das klar zu regeln. Und wir entwickeln eben Produkte. Zum Beispiel ein Produkt, das wir entwickelt haben, ist, dass wir unseren kleinen und mittelständischen Kunden, das sind die Kunden, die über das Verzeichnisgeschäft wir weiterentwickelt haben, heute zu unseren, ich sag mal, wir sind große Agentur, große Medienagentur für diese Kunden. Wir bauen denen die Homepages, wir machen SEO, SEA und so weiter und so fort. Und eben auch bieten wir ihnen an, eine Lösung, dass sie eben aus einem Urtext heraus alle verschiedenen Social-Media-Kanäle bespielen. Und das geht eben nur durch KI. Und das empfinden wir als eine totale Erleichterung für den Kunden. Denn für einen Handwerker, also es ist ein fürchterlicher Pain, in der Sprache eines LinkedIn-Profils zu sprechen und gleichzeitig auch noch in der Sprache eines Instagram-Profils. Das sind eben ganz unterschiedliche Ansätze. Und wenn das eine KI uns abnimmt, ist das doch eine super Lösung, die wir auch gut verkaufen können. Und der Erfolg gibt uns auch recht. Mhm. Also ich habe keine Angst vor KI. Ich habe nur dann Angst vor KI, wenn wir das, wie heißt das, Level Playing Field, wie nennt sich das richtig? Also diese, wenn die Spielregeln, die wir haben, durch amerikanische Großkonzerne völlig außer Kraft gesetzt werden, wenn jegliches Urheberrecht, jeglicher Anspruch auf geistiges Eigentum verloren geht, dann finde ich, brauchen wir eine Regulatorik. Ja, wir brauchen aber nicht Regelungen, die wir im Moment da aufgestellt haben, wo wir versuchen, jetzt schon KI abzuwürgen in Europa und ganz besonders in Deutschland. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann werden wir weggefegt. Mhm. Aber Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt, es war nicht überall zu der Frage, aber ich sprach mir selber aus dem Herzen ein bisschen.
Ja, das war ja auch ein sehr wichtiger Appell, denn wir müssen als Deutschland, wir müssen als Europa wettbewerbsfähig bleiben und natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir mit KI umgehen wollen und was unsere Spielregeln auch in der Zukunft sind. Aber wir dürfen das Thema einfach nicht aus Angst und Unwissen abwürgen und damit anderen Teilen der Welt hier den Wettbewerbsvorteil überlassen. Frau Heise, Sie wollten, glaube ich, noch was ergänzen.
Genau. Was ich gar nicht so einfach finde, muss ich auch sagen, dass man KI wirklich gut im Unternehmen einführt. Denn ja, klar, mittlerweile kann jeder wie mit ChatGPT lustige Bilder entwickeln und oder mit Nano Banana und ja, aber KI wirklich in die Arbeitsabläufe zu bekommen und die Prozesse so auszurichten, dass KI da wirklich einen Mehrwert drin hat. Das ist ehrlich gesagt echt schwer und ich glaube, das fällt an Deutschland generell den Unternehmen schwer. Das, also auch wenn man sich Statistiken anguckt, kann man ja diese Tendenz sehen und ich glaube, da müssen wir noch sehr, sehr stark dran arbeiten. Sind wir auch dabei. Aber sich erstmal alle Prozesse anzugucken, die man so im Unternehmen hat, das ist ja auch keine Aufgabe, die so super viel Spaß macht. Aber ist, glaube ich, eine Hausaufgabe, die wir auf alle Fälle gerade haben und ich glaube, ein paar andere Unternehmen in Deutschland auch.
Ja. Herr Brohilker, was würden Sie denn den mittelständischen Familienunternehmen raten, wenn es um das Thema KI-Transformation geht? Also ich höre immer wieder Dinge wie, ja, ist wichtig, aber wir kennen uns nicht aus, wir haben keine Mitarbeitenden, die da Experten sind, die können wir uns aber auch nicht leisten und eigentlich haben wir viel zu viel zu tun und die Datenqualität ist auch in gar keinem Fall so, als dass wir irgendwie sinnvoll unsere eigene KI aufbauen, nutzen, wie auch immer könnten. Was raten Sie solchen Unternehmen?
Ich rate Ihnen genau, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und dass es ja auch gar nicht notwendig ist, dass Sie eine eigene KI entwickeln. Darum geht es ja gar nicht. Wenn ich Auto fahren will, entwickle ich ja auch kein eigenes Auto. Und ich glaube, dass wir da sehr aufgeregt sind, was das Thema anbetrifft, denn im Grunde genommen, als ich vor 20 Jahren bei EY angefangen habe zu prüfen, da haben wir noch mit Stift und Papier gearbeitet. Und natürlich gab es Computer und so weiter, klar, aber das heutzutage prüfen wir auch anders, aber die Prüfung ist ja noch da. Und das hätte man vielleicht auch schon vor 10 Jahren KI nennen können. Nicht alles, was heute als KI tituliert wird, ist ja intelligent. Ja, vieles ist ja ein relativ simples Modell. So, das heißt, ich würde mich damit beschäftigen, ich würde überlegen, wie ich das einbauen kann und wie ich vor allen Dingen meine Menschen, die ich habe, und das hat der Heise vorhin im anderen Zusammenhang gesagt, eigentlich, ich will nicht sagen umschulen, aber dazu bringen kann, das anzuwenden und damit im Grunde genommen produktiver zu werden. Das ist doch der entscheidende Vorteil, das ist doch ein Produktivitätsthema. Und was man allerdings nicht vergessen darf, und da sind manche vielleicht ein bisschen blauäugig unterwegs, das Thema braucht eine Governance. Ich muss damit umgehen können, was darf ich im Unternehmen machen und was darf ich nicht machen. Ich mache mal ein Beispiel aus unserem Unternehmen. Bei uns ist so, wir gehen davon aus, dass bis 2030 fast 100% aller Arbeitspapiere, die wir erstellen, im ersten Schritt KI generiert sind. Also sind wir Menschen gemacht. So, jedes Arbeitspapier, was wir heute erstellen, was durch eine KI erstellt wird, und wir haben unsere eigene KI, wird behandelt wie die Arbeit eines Praktikanten. Das heißt, es gibt eine ganz klare Regelung, wenn ich also ein erstes Memo über unsere KI laufen lasse, dann muss ich das nicht zweimal reviewen, sondern dreimal, weil ich sage, das hat das Level eines Praktikanten. Und das finde ich eine ganz anfassbare erste Lösung. Wird das so bleiben? Wahrscheinlich nicht, aber zumindest ist erstmal klar, pass auf, ihr dürft das benutzen, ihr müsst einfach nochmal drüber lesen. Und diese Governance, wie gehe ich damit um, wo darf ich es benutzen, wo darf ich es nicht benutzen, wie soll der Review-Prozess sein, auch by the way Kostenkontrolle. Denn wir werden in den nächsten Monaten und Jahren lernen, das ist nicht for free. Die großen LLM-Modelle werden massiv ihre Preise hochdrehen, weil irgendwie muss das alles bezahlt werden. Und dann ist der Kostenvorteil auch noch sehr übersichtlich. Also ich glaube, da ist ein bisschen vernünftiger Menschenverstand gefordert und vor allen Dingen das Thema einmal sauber aufsetzen, was darf ich nicht, also Thema Governance.
Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Weil den hatte ich vergessen anzusprechen. Das kam mir gerade in dem Hinweis. Ich glaube, wir müssen sehr auch in den Unternehmens, in den Mannschaften einwirken, dass wir uns immer auf einen gemeinsamen Stand halten, was KI bei uns im Unternehmen bedeutet. Wir machen das zum Beispiel regelmäßig durch KI-Tage, teilweise sogar KI-Wochen, wo wir uns aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen gemeinsam gegenseitig aufschlauen, wo setzen wir und wie setzen wir es eigentlich ein. Es hat zwei ganz wichtige Aspekte. Erstens, Berührungsängste abbauen. Zweitens, Perspektiven eröffnen. Und drittens, Synergien zu heben. Denn dann ist man, also ich bin teilweise erstaunt, wie oft wir dann auch Dinge doppelt entwickeln. Und ehrlich gesagt, für mich ist ganz persönlich ein unheimlicher Lernprozess. Auch ein Prozess des Nachdenkens. Also dieses neue Webcoding zum Beispiel, die eigenen IT-Entwickler trauen diesen Codes nicht. Und was mache ich denn dann da eigentlich? Und haben die jetzt recht? Oder ist das falsch? Und das sind hochinteressante Diskussionen. Und ich glaube, man muss sich denen einfach stellen. Am Ende des Tages nochmal, keine Angst, ein bisschen Freude, ein bisschen Lachen, ein bisschen mitmachen, ein bisschen Wollen und Zuversicht entwickeln. Dann wird es, glaube ich, gut.
Ich denke, das fasst das wunderbar zusammen. Ich glaube, wir könnten noch mindestens eine Stunde über das Thema Transformation, KI, Startups sprechen, müssen aber langsam zum Schluss kommen. Und ich würde jetzt jeden von Ihnen dreien auch bitten, eine kleine Zusammenfassung und einen kleinen Rat zu geben. Ich würde mit Ihnen anfangen, Herr Heise. Was würden Sie anderen Familienunternehmen in Ihrer Position raten, wenn eine schlaue und motivierte Next-Gen in den Startlöchern steht? Wie motiviert man die dazu, wirklich ins Familienunternehmen zu gehen und dann die Nachfolge erfolgreich durchzuführen?
Schenke Vertrauen, akzeptiere Fehler und arbeite zusammen.
Frau Heise, was würden Sie denn den Absolventinnen und Absolventen raten, die beispielsweise jetzt auch einen Master in Management, Entrepreneurship, was auch immer, gerade durchgeführt haben und die vor der Frage stehen, ins eigene Familienunternehmen einsteigen oder doch was ganz anderes machen und falls einzusteigen, wie sie denn einsteigen sollten?
Ich würde raten, sich nicht ganz so viel Gedanken zu machen über so was alles sein könnte und wo man am besten anfängt, sondern einfach irgendwo anzufangen, weil der Weg ergibt sich ja auch. Ich würde empfehlen, den Mut zu haben, sich auch relativ früh irgendwo auch als Unternehmer zu begreifen, der die Freiheit hat, auch Entscheidungen treffen zu dürfen und auch neue Sachen aufbauen kann. Und das Letzte, ganz, ganz viel zu reden mit den Mitarbeitern und mit den Generationen, die davor sind. Weil ich glaube, die ganzen Konflikte, die da sind, die lassen sich mit Gesprächen lösen. Und da sollte man viel Zeit rein investieren.
Dankeschön.
Herr Brohrhilker, im Moment, wenn man sich die Medien anguckt, dann wird immer wieder berichtet, in was für einer desolaten Lage unsere Wirtschaft ist, wie schwierig es vor allem für die Familienunternehmen ist, in diesen Zeiten der Unsicherheit und der notwendigen Transformationen. Was würden Sie Familienunternehmen raten, damit sie diese Transformation genauso positiv durchführen können, wie wir das hier jetzt an dem Beispiel der Heise-Gruppe gesehen haben?
Ich würde sagen, rufen Sie mal die Heises an und fragen Sie, wie es geht. aber ich würde sagen, einfach mutig sein, weitermachen. Und ich würde vielleicht auch noch einen Rat an alle Arbeitnehmer, arbeitnehmenden Unternehmer, einfach mal wieder ein bisschen mehr arbeiten. Also ich glaube, Deutschland hat sich da herausgekämpft, weil wir einfach nach dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet haben. So, und ohne Arbeit wird das nichts. Ja, und wenn ich jedes Jahr weniger arbeite, dann werden wir kein Wirtschaftswachstum haben. Ich sage meinen Studenten immer, ihr müsst arbeiten. Und die ersten 10 Jahre eures Berufslebens, hört sich so doof an, aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also Gas geben wäre mein Rat.
Gas geben, das ist, denke ich, ein sehr guter Abschlusssatz für diese Folge. Ich danke Ihnen allen dreien ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben viele verschiedene Themen rund um Transformation, Nachfolge, KI und die Lage des Mittelstands der Familienunternehmen im Allgemeinen angesprochen. Herzlichen Dank, dass Sie die Erfahrungen mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, das Wichtigste, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.